Deutschlandfunk Kultur Religionen
mit Sandra Stalinski. Hallo und willkommen. Als moderne Frau hat man es in den allermeisten Religionsgemeinschaften ja ziemlich schwer. In eigentlich allen großen Weltreligionen gibt es eine lange Tradition von Benachteiligung und Unterdrückung. Es gibt aber auch quasi überall religiöse Bewegungen von Frauen oder einzelne Frauen, die das ändern wollen. Und wie sie das machen und welche Kämpfe sie dabei austragen, darum geht's heute hier bei Deutschlandfunk Kultur. Man kann sie als die ersten Feministinnen überhaupt bezeichnen, beginnen im Mittelalter. Das waren Frauen, die ab dem 12. Jahrhundert einen Lebensentwurf entwickelt haben, der ihnen ganz neue Möglichkeiten bot. Beginen oder in der männlichen Variante Begardengemeinschaften entstanden als Alternative zum üblichen Klosterleben. Also Askese, Andacht und Nächstenliebe spielten dort auch eine ziemlich große Rolle, ähnlich wie im Kloster. Beginen hatten aber entschieden mehr Freiheiten und das machte diese Bewegung vor allem für Frauen attraktiv. Vor allem in Deutschland gibt es heute wieder viele Frauengemeinschaften, die auf modernen Beginenhöfen zusammenleben. Der feministische Ansatz der frühen Beginen ist ihnen immer noch sehr wichtig. Brigitte Jünger hat einen Beginenhof in Köln-Widdersdorf besucht.
So, das ist der erste Innenhof.
Der hat so mehr offiziellen Charakter, auch wenn Veranstaltungen sind, da gehen dann oft hier raus und so. Gucken Sie, was für eine Blütenpracht, ne?
Unterwegs auf dem Beginenhof in Widdersdorf am westlichen Rand von Köln. Christine Mütrath, Carola Kielenz und Rita Gabor führen mich durch die moderne Wohnanlage, die sie selbst initiiert haben. Der langgestreckte helle Bau hat 3 Etagen, ist nach Energieeffizienzmaßstäben gebaut und umgeben von sehr viel Grün. Seit 2013 leben in diesem generationsübergreifenden Lebens- und Wohnprojekt 27 Frauen zwischen 38 und 84 Jahren.
Ich lebe zum Beispiel hier im 9. Jahr. Und das ist die gesamte Zeit, in der das Haus hier steht. Ich bin von Anfang an also hier und habe auch die lange, intensive gemeinsame Planungsphase mitbekommen. Die Phase, wo das in den Köpfen so entstanden ist, als Vorstellung, irgendwann einmal gemeinsam in einem Beginenhof zu leben.
Ich bin ein Jahr nach dem Einzug der ersten Frauen dazugekommen, also nicht von Anfang an. Ich bin hierher gekommen, weil ich gerne in der Gemeinschaft von Frauen leben wollte, nachdem mein Mann und meine Töchter aus dem Haus waren. Und nicht alleine zu leben, bin ich in den Beginenhof gezogen, weil mich in Beginen schon immer interessierte.
Also das hatte für mich auch mit dem Älterwerden zu tun. Ich wollte nicht isoliert leben. Ich wollte auch gerne ein lebendiges Alter. Ich näherte mich dem Rentenalter und merkte, ich habe noch viel Energie. Ich möchte einfach noch einiges in die Welt bringen.
Die Türen sind breit, Rollstuhlreich. Hier ist eine Wohnküche. Und ein separates Schlafzimmer und ein Balkon eben auch dabei.
Rita, so ordentlich. Rita Gabors Wohnung gehört mit ihren 65 Quadratmetern zu den größeren Wohnungen. Die meisten anderen sind zwischen 45 und 50 Quadratmeter groß. Wer mehr Platz braucht, kann die Gemeinschaftsräume nutzen. Dort finden auch die regelmäßigen Treffen der Frauen statt, der monatliche Jour fix, außerdem Vorträge, Diskussionen, Filmvorführungen oder Tanzveranstaltungen. Die Palette der Angebote ist groß.
Es hat Spargelessen, Erdbeerenessen und es gibt die Geburtstagsfeier, die Frauen gemeinsam feiern. Beliebt sind die Feiern der Beginn an der Theke, die bis in den späten Abend hineingehen.
Gemeinschaft in Individualität lautet das Motto. Wer hier wohnt, sollte allerdings auch bereit sein, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Es müssen Verwaltungsaufgaben in der eigens für dieses Projekt gegründeten und allerersten Frauenwohnungsbaugenossenschaft in NRW übernommen werden oder Organisationsaufgaben im Beginenverein, der über 100 externe Mitglieder hat.
Also ich bin mit 3 anderen Frauen im Vorstand der Genossenschaft. Wir haben jetzt gerade wieder eine Wohnung zu vermieten. Da werden die Handwerker beauftragt. Da müssen wir die Mietverträge überprüfen. Wir müssen mit den Bewerberinnen reden, sehen, ob sie solvent genug sind, das auch zu tragen. Dann machen wir die ganze Finanzplanung.
All diese Aufgaben, die andernorts häufig in Männerhand liegen, haben die modernen Beginen von Anfang an selbst übernommen.
Das, wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass wir Männer nicht ablehnen oder sagen, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Im Gegenteil, wir haben die sehr gerne als Gäste, auch als Gönner und Sponsoren. was wir nicht wollen, dass Männer hier wohnen und hier reinreden können. Weil wir nämlich irgendwo alle die Erfahrung gemacht haben, wenn was mit Männern zusammen entwickelt wird, dann haben die Männer so eine bestimmte Art, so die Führung an sich zu nehmen, und die Frauen treten dann zurück, obwohl sie es genauso gut könnten. Und hier wollen wir das nicht.
Basisdemokratie ist ein Begriff, der in unserem Gespräch immer wieder auftaucht. In allen Belangen wollen die Frauen einen Konsens innerhalb der Gemeinschaft finden, ohne jemanden auszuschließen oder zu überstimmen. Während ihrer Berufstätigkeit haben sie ganz andere Erfahrungen gemacht.
Ich habe nur unter Männern gearbeitet, da ist das Klima ganz anders, da muss man sich viel mehr durchsetzen. Da ist der Konkurrenzkampf auch viel größer, da wird man schon mit Sprüchen frankiert, guck mal, dass wir die Frauen hier rauskriegen, damit wir da besser dastehen.
Wir hatten am letzten Sonntag ein Frühstück über dieses Thema, wie feministisch sind die Beginen. Und wir waren uns einig, dass wenn überhaupt jemand feministisch ist, dann die Beginen. Und ein Punkt, denke ich, ist diese Gleichheit bei aller Verschiedenheit. Jede Frau ist einzigartig, also wir sind total verschieden. Aber trotzdem ist es eine Gemeinschaft der Gleichen, mit Gleichwertigkeit und Gleichwichtigkeit, trotz aller Unterschiede. Das ist wahnsinnig schwer, aber es gibt keinen anderen Weg.
Jede Frau hat vielleicht einen anderen Anspruch oder eine andere Vorstellung davon, was eine Feministin zu sein hat. Und nicht alles stimmt dann überein, denke ich mir so. Ne?
Die Beginen im Mittelalter, von denen wussten wir, dass es sehr eigenständig denkende Frauen waren, die man schon fast als emanzipiert bezeichnen konnte. Und die aber auch anstrebten, zusammenzuleben, aber bewusst nicht in der Art eines Klosters, sondern individuell eigenständiger.
Wie selbstbestimmt und eigenständig Frauen im Mittelalter leben konnten, hing sehr von ihrem Stand und ihrem finanziellen Hintergrund ab. Wer dem patriarchalischen Familienverband entkommen wollte, ging oft ins Kloster und landete in der nächsten Gehorsamsstruktur. Das wollten die Beginen des 12. Jahrhunderts nicht. Aber war das Streben nach Unabhängigkeit wirklich ihr Antrieb? Das habe ich den Journalisten Paul Marschall gefragt, der ein Buch über die Geschichte des Beginenwesens geschrieben hat.
Das allererste Ziel dieser Frauen war, ein religiöses Leben zu führen und sich auf das ewige Leben vorzubereiten. Das war ausschlaggebend. Dann kam der soziale Aspekt dazu. Viele Frauen kamen aus adligen Familien, aus bürgerlichen Familien, waren von Haus aus reich. Wenn sie ins Kloster gegangen wären, dann mussten sie eine Mitgift mitbringen. Die würde oft nimmer wieder verschwinden in den Kassen der Klöster. Wenn sie selbstständig waren als Begine, dann konnten sie den Familienbesitz weiterhin für sich in Anspruch nehmen. Und dann ging er nicht verloren.
Aber nicht alle mittelalterlichen Beginen waren reich. Die weniger Begüterten arbeiteten als Krankenpflegerinnen, Sterbebegleiterinnen oder Fürbitterinnen. Im Diesseits als Braut Christi zu wirken, war für sie ebenso wichtig wie für eine Ordensfrau. Aber eine Begine verpflichtete sich nicht auf ewig in der Gemeinschaft zu bleiben, sondern konnte sich jederzeit wieder verlassen. Auch Keuschheits- und Armutsgelübde wurden nicht in jeder Beginengemeinschaft abgelegt. Das Gebet allerdings nahm, je nachdem wie die soziale Arbeit es zuließ, einen großen Teil des Tages ein. Im Gegensatz dazu spielt das Glaubensleben bei den heutigen Beginen eine ganz andere Rolle.
Wir haben hier eine sehr breit gefächerte Spiritualität. Es gibt katholische Frauen, evangelische Frauen, es gibt Buddhistinnen. Da gibt es sehr Unterschiedliches.
Und inzwischen sind wir wirklich so weit, dass die Akzeptanz gut gediehen ist und dass es möglich ist, die Vielfalt, die wir hier haben, so zu lassen.
Ich kann jetzt zum Beispiel im Mai, kann ich morgens in eine Mai-Andacht gehen von einer katholischen Frau und kann abends in die Meditation gehen. Und beides gibt mir was.
Im Mittelalter ist die Beginenbewegung eigentlich in Flandern entstanden. Die Höfe, die man dort heute noch besichtigen kann, haben allerdings nur noch historischen Charakter. In Deutschland gibt es aber mittlerweile 17 aktive Beginenhöfe, die sich auf diese historischen Vorbilder berufen, das Ganze aber mit neuem Leben füllen. Hier geht's heute um religiöse Feministinnen, und das klingt ja wie ein Widerspruch in sich, vor allem wenn man in orthodoxe religiöse Gemeinschaften schaut. Orthodox heißt ja übersetzt einfach streng gläubig, Und orthodoxe Gemeinschaften in allen Religionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Regeln besonders strikt auslegen. Umso überraschender ist es, dass unsere Autorin Lea Di Gregorio orthodoxe und sogar ultraorthodoxe Jüdinnen gefunden hat, die beides sind, Feministinnen und dennoch streng gläubig.
Lange Röcke, lange Ärmel, das Haar mit einem Kopftuch oder einer Perücke bedeckt. So sitzen sie zu Hause und kümmern sich um ihre Kinder. Der Mann widmet sich unterdessen seinem Glauben, mit Schläfenlocken, Gebetsmantel, Gebetsriemen und Kippa, am besten den ganzen Tag. Wenn sie zu Schabbat in die Synagoge gehen, sitzen die Frauen hinten. Still lauschen sie den Worten eines Rabbiners, der selbstverständlich ein Mann ist. Bilder wie diese kommen vielen in den Kopf, wenn sie an Frauen in der jüdischen Orthodoxie denken. Strikte Rollenteilung, ein Leben fernab der modernen Welt. Doch die Realität sieht für viele orthodoxe Frauen anders aus. In Israel versucht eine ganze Bewegung von Frauen, beide Welten zu vereinen. Orthodoxe Feministinnen. Aber wie passt das zusammen? Für Rivka Mneria Ben-Shahar ist das kein Widerspruch. Sie beschreibt sich als Feministin, die sich strikt an die Halacha, das jüdische Religionsrecht, hält.
Für meine Familie ist es hart, das zu hören, aber es ist wirklich die Wahrheit. Ich versuche, in beiden Welten zu leben.
Für viele Feministinnen ist Rivka Mneria Ben-Shahar zu religiös. Für ihre Familie entschieden zu feministisch. Sie erklärt:
Ich kann nicht wirklich sagen, okay, hier habe ich jemanden gefunden wie mich, mit demselben Level an religiöser Striktheit und demselben Level an Feminismus. Ich bewege mich zwischen verschiedenen Gemeinschaften.
Mneria Ben-Shahar ist 1976 in Jerusalem geboren und wuchs in einem streng religiösen Umfeld auf.
Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinschaft, die wir in der Wissenschaft national-ultraorthodox nennen. Sie selbst nennt sich Torah-Community oder Gemeinschaft der Gläubigen und sie ähnelt sehr den Ultraorthodoxen, wenn es um die Anzahl der Kinder geht oder die Tatsache, dass Männer sich viele, viele Jahre dem Torah-Studium an der Yeshiva-Universität widmen. Sie mögen das akademische Leben nicht und limitieren säkulare Massenmedien.
Das Credo, Frauen sollen viele Kinder bekommen und besser nicht studieren. Mneria Ben-Shahar hat 3 Kinder. Für ihr Umfeld sind das nicht unbedingt viele. Ihre Schwester hat 8. Und noch etwas unterscheidet sie von den Frauen in ihrer Familie. Rivka Mneria Ben-Shahar hat studiert und promoviert.
Ich wollte an die Universität gehen. Das war sehr wichtig für mich. Meine Familie wollte das nicht. Mein Vater war so traurig. Sie waren sich sicher, dass ich säkular werden würde, wenn ich zur Universität gehe.
Sie studierte an der religiösen Bar-Ilan-Universität und arbeitete später als Sozialarbeiterin. Ihr Großvater habe sie dazu ermutigt. Dass sie dann auf einer säkularen Universität noch einen Master in Medienwissenschaften machen und sich dort mit feministischen Theorien beschäftigen würde, damit habe er allerdings wohl nicht gerechnet. Heute spreche sie als Wissenschaftlerin in fast allen ihren eigenen Vorlesungen über Feminismus. Etwa über den gesellschaftlichen Druck, möglichst viele Kinder zu bekommen und die sozialen Aspekte von Verhütung. Anders als von ihrer Familie befürchtet, will sie sich aber heute noch strikt an die Halacha, das jüdische Gesetz, halten. Für sie ist das nicht immer leicht. Mneria Ben-Shahar erzählt von inneren Kämpfen, etwa beim Tragen des Kopftuchs.
Ich sage zu mir selbst, du bist radikale Feministin und in diesem Moment tust du etwas gegen deine Werte. Wenn ich es jedoch nicht tragen würde, würde ich etwas gegen meine anderen Werte tun.
Als religiöse Frau betrachtet sie das Tragen des Kopftuchs seit ihrer Heirat als Pflicht. So steht es in den jüdischen Gesetzen. Auch Sharon Brick-Deschen ist orthodoxe Jüdin und Feministin. Sie trägt das Kopftuch nur in der Synagoge und versucht auch sonst, ihren eigenen Weg zu finden, um verschiedene Welten zu vereinen. 1969 in Jerusalem geboren, wuchs sie in einem wesentlich liberaleren Umfeld auf als Mneria Ben-Shahar. Sharon Brick-Deschen betont die Vielfältigkeit des orthodoxen Judentums und beschreibt sich und ihre Familie als modern orthodox. Sie erklärt:
Wir sind orthodox. Wir leben entsprechend der halachischen Regeln. Aber trotzdem sind wir Teil von allem anderen. Das sieht man in der Art und Weise, wie wir aussehen, uns kleiden und arbeiten. Unsere Kinder gehen heute zum Militär. Wir machen ganz unterschiedliche Karrieren. Die Menschen sind gebildet.
Auch Brik Deschen diskutiert viel mit ihrer Familie über die Auslegung der Halacha. Zum Beispiel über die Kleiderordnung. Sie kleide sich modern. Mit ihren Töchtern, die inzwischen feministischer seien als sie, streite sie sich jedoch manchmal darüber, wie lang die Ärmel des T-Shirts mindestens sein sollten. Sie studierte Psychologie und Kriminologie. Heute leitet sie die Organisation Kollech. Als erste jüdische orthodoxe und feministische Organisation wurde diese 1998 in Israel gegründet. Und es gibt Gegenwind.
Es ist ein Kampf, weil es immer Menschen gibt, die sehr konservativ sind. Sie wollen alles so belassen, wie es ist. Große Veränderungen sind nicht leicht. Alle sozialen Veränderungen sind ein langer Prozess. Es gibt viele Menschen, die der Überzeugung sind, dass wir nicht das Richtige tun.
Mit ihrer Organisation engagiert sie sich unter anderem dafür, dass Frauen auch im orthodoxen Judentum religiöse Ämter übernehmen können. Ähnlich wie es im liberalen Judentum in vielen Ländern üblich ist. Eine, die das zumindest mit einer Handvoll weiteren Frauen bereits geschafft hat, ist Rachel Berkowitz. Sie ist 1969 in den USA geboren und hat sich 2015 als eine der ersten orthodoxen Frauen in Israel zur Rabbinerin ordinieren lassen. Sie erzählt, dass es zu ihrer Schulzeit nicht mal Lehrerinnen an modernen orthodoxen Schulen gab.
Als ich auf der Highschool war, ich war in einer modernen orthodoxen jüdischen Schule, waren alle Lehrer Männer. Das hat sich komplett verändert. Meine Töchter haben Lehrerinnen in ihren Klassen.
Heute unterrichtet Berkowitz am Pardes-Institut für jüdische Studien und spricht mit ihren Studierenden über jüdisches Recht und Sexualität. Anders als viele sich eine Rabbinerin vorstellen, ist sie nicht für eine eigene Synagoge zuständig. Für ihr Bild von einer Rabbinerin ist das auch gar nicht nötig.
Viele denken, ein Rabbi ist jemand, der die Synagoge leitet. Aber entsprechend der traditionellen Definition ist ein Rabbi ein Lehrer, jemand, der religiöse Ratschläge gibt.
Sie erzählt, dass es orthodoxe jüdische Glaubensgemeinschaften gibt, die von der Idee eines einzelnen Rabbiners als autoritärem Kopf der Synagoge abrücken. So etwa in der Gemeinde Shira Hadasha, die Berkowitz mitgegründet hat und in der sowohl Männer als auch Frauen die Gebetsführung übernehmen. Als religiöse Lehrerin und Autorin sieht die Feministin ihre eigene Aufgabe vor allem in der gendergerechten Auslegung des jüdischen Rechts.
Ich persönlich kann nicht an einen Gott glauben, der zwischen den Geschlechtern unterscheidet. Wenn man sich das jüdische Gesetz anschaut, gibt es Benachteiligung, etwa wenn es um das Partizipieren bei bestimmten Ritualen geht und bei vielen anderen Dingen. Ich persönlich glaube daran, dass solche Gesetze menschliche Interpretationen des göttlichen Willens sind.
Auch Berkowitz denkt deshalb nicht daran, der orthodoxen Welt den Rücken zu kehren.
Übrigens, Rabbinerinnen sind im liberalen Judentum inzwischen ja nichts Ungewöhnliches mehr. Im orthodoxen Judentum gibt es aber nur ein paar wenige Frauen, die als Rabbinerinnen ordiniert wurden. In den USA und wie hier im Beitrag von Lea Di Gregorio auch in Israel.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In vielen muslimischen Gesellschaften weltweit haben Frauen nicht die gleichen Rechte wie Männer. Und diese patriarchale Struktur wird auch mit dem Koran begründet. Muslimische Feministinnen kämpfen deshalb schon seit langem gegen diese Sichtweise an, dass Koranverse die Unterdrückung von Frauen rechtfertigen. Sie sagen, das sei Auslegungssache und man könne den Koran durchgängig auch feministisch lesen. Daran mehren sich inzwischen aber Zweifel, und zwar aus der Community der muslimischen Feministinnen selbst. Nabila Abdelaziz über feministische Überzeugungen, die ins Wanken geraten.
And I hope, therefore, that the benefit will be felt by every woman. By every Muslim woman and by every Muslim man.
2005 macht eine muslimische Uni-Professorin aus den USA Schlagzeilen. Amina Wadud leitete ein islamisches Ritualgebet vor einer gemischten Gruppe von Frauen und Männern. In vielen Medienberichten heißt es, als erste Frau überhaupt. was nicht stimmt. Denn auch schon zur Zeit des Propheten Mohammed wird von einer Frau berichtet, die ein gemischtes Gebet leitete. Doch Amina Wadud ist eine der ersten, die das öffentlich in der Moderne tut und die erste, die von einem weltweiten Medienecho begleitet wird. Das Gebet fällt in eine Zeit des Aufbruchs muslimischer FeministInnen. Die theologische Grundlage dieser Bewegung ist eine feministische Interpretation des Korans. Sie legt sich auf eine ganz bestimmte Annahme fest.
Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtergleichheit sind von Gott gewollte ethische Prinzipien, die Gott im Koran kommuniziert hat. Das ist bei ihnen als eine normative Kategorie vorausgesetzt und mit dieser Prämisse gehen sie an den Koran heran.
Sagt Nimet Şeker, Professorin für islamische Textwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das bedeutet, für die Feministinnen ist nicht der Koran frauenfeindlich oder patriarchal, sondern das wird nur in ihn hineingelesen. Deswegen, so die These, können Menschen den Koran heute auch ganz anders lesen, sogar als einen feministischen Text. Eines der wichtigsten Werke dieser Strömung, das Buch Quran and Women, der gerade erwähnten Islamwissenschaftlerin und Imamin Amina Wadud. Ein Beispiel ist der erste Vers der 4. Sure des Korans. Dort heißt es:
O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einer einzigen Seele und aus dieser Seele ihren Partner erschaffen hat.
In der traditionellen Exegese wurde diese Seele als männlich verstanden, als Adam, aus dessen Rippe Eva erschaffen wurde. Aber der koranische Text gibt das nicht her. Der Koran stellt hier keine Hierarchie zwischen den Geschlechtern her. Und grammatisch ist diese erste Seele sogar feminin, der aus ihr erschaffene Partner grammatisch maskulin. Vieles von dieser Bewegung wirkt bis heute weiter. Sabura Naqshband vom selbstorganisierten Kollektiv Berlin Muslim Feminists beispielsweise hat davon sehr profitiert und gibt ihr Wissen in Vorträgen und Publikationen weiter.
Also wenn ich jetzt an die Glaubenspraxis denke, muss ich sagen, dass ich in queeren und feministischen muslimischen Communities schon sehr wichtige religiöse Erfahrungen gemacht habe, auch einfach deshalb, weil ich das Gefühl hatte, dass man als Frau oder eigentlich egal welches Geschlecht man hat, einfach vor Gott stehen kann. Und das war so eine Art Erfahrung von Menschlichkeit oder Vermenschlichung, die mir auch auf einer spirituellen Ebene sehr wichtig war.
Doch bereits in den frühen 2000er Jahren gab es Ansätze einer Kritik an der feministischen Methodik von Amina Wadud und anderen, die in den Folgejahren noch größer werden sollte. Diese Kritik kam allerdings nicht von außen, sondern von Teilen der muslimischen feministischen Bewegung selbst. Das Problem: An manchen Versen haben sich die Interpretatorinnen die Zähne ausgebissen. Das berühmteste Beispiel, Vers 4, 34.
Wo es heißt, die Männer haben Verantwortung für die Frauen oder die Männer sind den Frauen übergeordnet, je nachdem, wie man das übersetzt und interpretiert. Und ganz am Ende des Verses sind drei Maßnahmen für den Fall, dass die Frau widerspenstig ist, was auch immer das bedeuten soll. Ermahnt sie, meidet sie im Bett oder trennt euch und schlagt sie nach der mehrheitlichen Interpretation.
Sagt Nimet Şeker. Es gibt Wege, diesen Vers anders zu interpretieren. Man könnte das Wort für schlagen auch mit trennen übersetzen. Man könnte den Vers als einen verstehen, der in einer Gesellschaft, in der das Schlagen normal war, den Männern kommunizierte, körperliche Gewalt darf nicht das erste Mittel zur Konfliktlösung sein. Und trotz allem bleibt die Frage, warum offenbart Gott einen Vers, den man zumindest potenziell als Aufforderung zur Gewalt verstehen kann? Nimet Şeker.
Wenn ich davon ausgehe, dass Gott absolut gleich alle Menschen behandelt und gleich erschaffen hat und dass er für alle Gerechtigkeit und auch Barmherzigkeit für allen möchte, wie kann es denn sein, dass so ein Vers im Koran steht? Das ist sozusagen die Überlegung und die ist auch vollkommen berechtigt, diese Überlegung.
An diesem Vers kommt auch Amina Wadud an ihre Grenzen. Ihre Lösung zum Umgang mit diesem Vers war es, Nein zu dem Text zu sagen. So beschreibt sie das in ihrem 2006 erschienenen Werk Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam. Die feministische Koranexegese scheint in einer Sackgasse. Kritikerinnen wie Aisha Hidayatullah und Keshia Ali, selbst feministische MuslimInnen und Islamwissenschaftlerinnen, schlagen deshalb vor, wir müssen den Koran grundlegend anders lesen, und zwar historisch, als von den Normen der Gesellschaft geprägt, in die der Prophet Mohammed hineingeboren wurde und die war klar patriarchalisch, so wie die meisten, wenn nicht alle Gesellschaften des frühen Mittelalters. Nimet Checker.
Das heißt nicht, dass wir unseren Glauben oder die Wahrheit des Korans und des Propheten in Frage stellen, sondern das bedeutet eben, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir mit der Distanz, kulturellen Distanz, sprachlichen Distanz, soziologischen Distanz auf den Koran schauen und uns fragen, wie können wir das für uns heute aktualisieren? Wie können wir das oder sollten wir das für uns neu interpretieren?
Es geht darum zu historisieren und sich von der Annahme zu verabschieden, dass ein mehr als 1000 Jahre alter Text, sei es die Bibel oder der Koran, feministischen Überzeugungen des 21. Jahrhunderts entsprechen kann. Für MuslimInnen, die damit aufgewachsen sind, den Koran als universell gültiges Gotteswort zu verstehen, ist das nicht einfach. Und für muslimische FeministInnen eine reale Enttäuschung.
Das ist definitiv sehr schmerzhaft. Alle kommen auf dieses Thema und erstmal sind alle total regelrecht angefixt und sagen, wow, der Koran als ein feministischer Gottestext sozusagen. Einiges kann man tatsächlich, wie gesagt, begründen, aber dann anderes erscheint dann sehr problematisch. Und die Frage ist eben, wie wir als MuslimInnen damit umgehen.
Denn den Koran historisch zu lesen, wirft viele Fragen auf. Wie entscheidet man, welche Stellen heute noch relevant sind und welche nicht? Und auch, was ist dann die Natur des Korans, wenn er von den Normen der arabischen Halbinsel des 7. Jahrhunderts geprägt zu sein scheint und teilweise eine Hierarchie zwischen den Geschlechtern aufstellt? Kann er dann zeitloses Gotteswort sein?
Wir haben noch keine klare Antwort darauf gefunden, meines Erachtens. Das ist noch ein Prozess, den wir gemeinsam durchlaufen müssen.
Ist der Koran ein patriarchaler Text? Die Antwort für Nimet Checker und Sabura Naqshband ist jein. Es gibt eben solche und solche Verse. Der Koran ist nicht patriarchaler als die Bibel. Eine feministische Lesart des Korans ist für sie, trotz mancher herausfordernder Verse, immer noch möglich, wenn nicht sogar notwendig. Das Potenzial dafür ist im Koran enthalten, selbst wenn dabei neue Wege beschritten werden müssen.
Das ist noch eine sehr junge Erkenntnis bei einigen wenigen muslimischen Feministinnen, die gerade merken, dass sie womöglich bei ihrer feministischen Interpretation des Korans an manchen Stellen übers Ziel hinausgeschossen sind. Nabila Abdelaziz hat diese neue Entwicklung für uns beschrieben. Im Islam haben Feministinnen und Frauen generell häufig einen schweren Stand, denn im Koran selbst, also in der Heiligen Schrift der Muslime, finden sich Verse, die sich nur schwerlich auf Gleichberechtigung hindeuten lassen. Und entsprechend schwer wird es Frauen auch in vielen muslimischen Gemeinden, auch hier in Deutschland gemacht, wenn sie gleichberechtigt mitbeten oder mitreden wollen oder sogar eine Führungsrolle einnehmen wollen. Darüber und über das Berufsbild der Imamin spreche ich jetzt mit Odette Yilmaz. Sie ist Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes und setzt sich da einerseits politisch für einen liberalen Islam ein und sie nimmt auch eine führende Rolle im Glaubensleben ihrer Gemeinde in Hamburg ein. Dennoch würde sie sich nicht als Imamin bezeichnen. Herzlich willkommen, Odette Yilmaz.
Ja, danke schön.
Warum gibt es eigentlich so gut wie keine Imaminnen in Deutschland?
Aus traditioneller Sicht wird eben das Bild porträtiert, dass Frauen nicht einer gemischtgeschlechtlichen Gemeinde vorstehen oder vorbeten dürfen, weil sie eben damit Aufmerksamkeit auf sich lenken könnten, auch für Erregung sorgen könnten. Also tatsächlich, im Prinzip, wenn Männer hinter einer Frau beten, würden sie vom Gesäß der Frau abgelenkt, wenn wir das mal so ganz platt formulieren. Wofür es aber aus unserer Sicht zumindest theologisch kein festes Fundament gibt. Und ganz pragmatisch müssen wir uns vielleicht auch die Frage stellen, wenn ich mich im Gebet befinde und das Gesäß meiner Vorbeterin mich so dermaßen ablenkt, bin ich dann mit meinen Gedanken richtig eingenordet für die Gebetssituation?
Liberale Musliminnen argumentieren demgegenüber ja immer damit, dass es schon zur Zeit des Propheten Mohammed weibliche Vorbeterinnen gegeben habe. Wie war das denn genau?
Da ist ein ganz prominenter Fall um Waraka, der vom Prophet ganz eindeutig auch erlaubt wurde, vor einer gemischten Gesellschaft vorzubeten. Und durch die islamische Geschichte hat sich das ja auch durchgezogen. Also die erste muslimische Hochschule oder theologische Hochschule im islamischen Kontext wurde von einer Frau gegründet. Insofern haben wir in der Geschichte genug Beispiele, dass auch Frauen im religiösen Kontext, im islamischen Kontext Führungsrollen übernehmen können.
Das heißt, Anstoß erregt bei traditionellen Muslimen nur, wenn Frauen vor gemischten Gruppen, also vor Männern und Frauen, vorbeten. Dass Frauen als Imaminnen nur für Frauen fungieren, ist also gar nicht so ungewöhnlich?
Das kommt durchaus sehr häufig vor. Also ich habe auch Reisen unternommen in verschiedene Pilgerstätten im Irak zum Beispiel, wo das sehr normal ist, dass Frauen zumindest vor weiblichen Gesellschaften vorbeten, an für weibliche Mitglieder oder Studierende ausgelegten Hochschulen unterrichteten und so weiter und so fort. Also da sieht auch das traditionelle Verständnis kein Problem drin.
Jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit schon von Imaminnen oder auch Vorbeterinnen. Die Begriffe gehen ja ein bisschen durcheinander. Können Sie das mal definieren? Was ist eigentlich ein Imam oder eine Imamin?
Im Wortsinn ist ein Imam oder eine Imamin einfach eine Person, die etwas leitet, die etwas anführt. Das heißt, die Person, die einem Gebet vorsteht und dieses Gebet anleitet, ist in dem Moment Imam oder Imamin dieses Gebets. Wer in einer Gemeinde eine führende Position einnimmt, ist Imam in dieser Gemeinde. Und so kann man das weiterführen. Im schiitischen Kontext hat das nochmal eine andere Konnotation, weswegen man in dem Kontext etwas zurückhaltender ist, auch mit dem Imam-Begriff. Da würde man das vermutlich eher nicht so, nicht als Imam benennen, was ich gerade erklärt habe, sondern vielleicht eher als Scheich oder als Gelehrter oder sowas in der Art, weil da eben auch aus der Nachkommenschaft des Propheten 12 Imame existieren, die ganz feste Persönlichkeiten sind und eine ganz zentrale Rolle auch in der Religion und in der Theologie und im praktizierten Glauben einnehmen. Und da ist man mit dem Begriff Imam sehr zurückhaltend.
Jetzt tun Sie in Ihrer Gemeinde in Hamburg im Grunde alles, was Imame andernorts auch tun. Also Sie predigen, Sie sind als Vorbeterin vor Männern und Frauen tätig, Sie machen Eheschließungen. Warum bezeichnen Sie sich dennoch nicht als Imamin?
In meinem persönlichen Fall hat das sicherlich was damit zu tun, dass ich selbst Schiitin bin. Also ich habe vor dem Wort an sich einfach sehr, sehr großen Respekt, weil für mich eine andere Konnotation dahinter steckt. Andererseits finde ich es auch gar nicht notwendig, diesen Dingen einen festen Namen zu geben. Also wir sind eben als Gemeinde oder auch in unserem ganzen Verband eigentlich sehr egalitär organisiert. Wir haben eigentlich gar keine Hierarchien, weil für uns das Gemeinschaftsleben von der Gemeinschaft lebt und wir alle voneinander lernen. Also jeder Mensch in unseren Gemeinden hat andere Grundqualifikationen, hat ein anderes Basiswissen und hat sich vielleicht auch mit anderen Schwerpunktthemen befasst und ist auf dieser Ebene gegebenenfalls auch ein theologischer Experte oder eine theologische Expertin. Und weil ich da auch nicht künstlich irgendwie eine Art Hierarchie oder sowas oder ein Aufschauen oder Herabschauen schaffen möchte, möchte ich diesen Titel für mich auch nicht nutzen.
Dennoch gibt es ja in den allermeisten Gemeinden Imame, die sich auch so nennen, auch die ein oder andere Imamin in Deutschland. Wie wird man das denn, Imam oder Imamin?
Es gibt ja zum Beispiel das Islamkolleg in
Osnabrück,
genau.
Also die erste und einzige Imam-Ausbildung in Deutschland, in deutscher Sprache, wo es eben darum geht, dass die Imame eben nicht im Ausland ausgebildet werden, in der Türkei zum Beispiel, um dann hierher zu kommen und hier zu lernen.
Ganz genau, aber das ist halt ein Ausbildungsort für muslimisches religiöses Personal. Und es wird auch den AbsolventInnen dort selbst überlassen sein, ob sie sich tatsächlich als ImamInnen bezeichnen möchten. Im Großen und Ganzen gibt es eben keine festgelegte Ausbildung. Ne? Also selbst wenn wir in die Auslandsausbildungen gehen, ob das die Imam-Hatib-Schulen in der Türkei sind, ob es entsprechende Bildungsinstitute in Marokko oder an anderen Orten sind oder die Hausas im Irak und im Iran, das ist ja kein einheitliches System, wo man allgemeingültig vorschreibt, die und die Qualifikation musst du haben, um dich quasi Imam deiner Gemeinde nennen zu dürfen. Also wenn man tatsächlich quasi sich in die Theorie und in die Forschung zurückzieht, hat man die Rolle vielleicht eher nicht. Aber wenn man in die Gemeindepraxis geht und eine Gemeinde anleitet, dann schon. Also dieser Begriff ist sehr geprägt dadurch, was man operativ macht.
Die Absolventen des Islamkollegs, die Sie gerade erwähnt haben, die haben ja generell ein großes Problem, überhaupt später als Imame arbeiten zu können, weil es niemanden gibt, der sie einstellt oder finanziert. Die Frauen, die diese Ausbildung dort machen, dürften dieses Problem ja dann noch viel stärker haben, oder?
Ja, also ich glaube, das ist ein allgemeines strukturelles Problem, dass eben religiöse Gemeinschaften sehr darauf angewiesen sind, dass entweder Mitgliedsbeiträge oder Spenden fließen oder es eben in vielen Fällen auch eine Finanzierung durch das Ausland gibt, weil eine staatliche Förderung religiöser Gemeinden bei uns qua Verfassung ja ausgeschlossen ist. Das ist auch richtig so in meinen Augen. Und natürlich sehe ich auch so ein bisschen die Problematik, was gerade mit ImamInnen hinterher so passiert, weil eben in traditionellen Gemeinden sie im religiösen Amt dann auch eher nur für Frauen verantwortlich sein werden.
So wie Sie das schildern, wie das bei Ihnen, bei den Gemeinden des liberal-islamischen Bundes läuft, scheint das ja alles kein großes Problem zu sein. Also Frauen als Vorbeterinnen, Sie haben auch eine Frau, die sich hauptamtlich als Imamin betätigt. Aber Sie sind ja nur eine kleine Minderheit in der deutschen muslimischen Community. Also Sie haben 6 Gemeinden insgesamt. Das sind so etwa 800 gläubige Muslime, die diese Gemeinden besuchen. Das ist ja im Vergleich zu fast 5 Millionen Muslimen in Deutschland ein sehr, sehr kleiner Teil. Das heißt, die muslimische Realität in Deutschland, was die Stellung der Frau in den Gemeinden betrifft, sieht ganz anders aus als bei Ihnen.
Ja, schon anders als bei uns, eben weil dieses Vorstehen und Vorbeten vor gemischgeschlechtlichen Gemeinschaften eben eher nicht zugelassen wird. Aber man sollte auch nicht grundsätzlich die Rolle der weiblichen Aktiven in muslimischen konservativen Gemeinden unterschätzen. Also da passiert ganz, ganz viel. Also wirklich relevante und massive Inhalte und Anteile der praktischen Arbeit in auch traditionalistischen konservativen Gemeinden werden von Frauen getragen, auch wenn sie sich nie den Titel Imamin selbst geben würden. Vieles, was an sozialen Aktivitäten gemacht wird, Veranstaltungen, die organisiert werden, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ist natürlich aktuell nicht so sichtbar. Es gibt allmählich so Tendenzen, es sichtbarer zu machen. In Hamburg hat sich dazu auch ein Rat muslimischer Frauen gegründet, die alle in muslimischen Gemeinden aktiv sind und eben ihre Arbeit auch sichtbar machen wollen und gesehen werden wollen und Schritte in die Vorstände dieser Gemeinde machen wollen, weil das tatsächlich bisher auch sehr selten ist. Aber wenn man so ein bisschen unter die Oberfläche schaut, ist da ganz viel los. Und ich bin sehr froh, dass diese Frauen sich da allmählich auch trauen, wirklich in die erste Reihe zu gehen, weil das natürlich auch Mut macht. Und vor allem motiviert das ja auch, Gleichstellung einzufordern. Das wird sicherlich noch ein langer Weg sein, aber ich sehe, dass die ersten Schritte auf diesem Weg gegangen werden. Und das ist toll.
Andererseits gibt es aber auch viele Moschee-Gemeinden in Deutschland, in denen Frauen nicht mal ihre eigenen Räume haben und dafür kämpfen müssen. Also da sind ja so die allerersten Schritte noch gar nicht getan, weil Frauen und Männer eben nicht in gemeinsamen Räumen beten sollen. Also das ist dann die andere Seite der Medaille.
Ja, das kommt eben sehr auch auf die individuelle Gemeinde an. Also es gibt ja auch sehr viele konservative Gemeinden, wo Frauen und Männer durchaus im gleichen Raum beten, nur dann eben Männer vorne, Frauen hinten oder Frauen auf einer Empore oder was auch immer. Es gibt ganz oft natürlich auch den Fall, dass Frauen so ein bisschen ins Hinterzimmer verbannt werden und es gibt den Fall, dass Frauen zu Hause gelassen werden. Aber gerade für sowas finde ich eben solche Entwicklungen, wie wir das mit diesem Rat muslimischer Frauen in Hamburg sehen und beobachten können, total wichtig, weil das natürlich einen Leuchtturmeffekt haben kann. Denn letzten Endes, wenn die Stimmen der Frauen lauter werden und wenn sie lauter fordern und auf ihren Rechten bestehen, nämlich auch dem Recht an der aktiven Teilnahme am Gemeindeleben und am spirituellen Gemeinschaftsleben, dann wird sich hoffentlich auch etwas verändern.
Sagt Odette Yilmaz, erste Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Religionen gibt's auch ganz oldschool im linearen Radio, und zwar immer sonntags um 14:45. Und noch mehr aus der Welt der Religionen hören Sie auch bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.